Willkommen zu Wohngefühl, dem wöchentlichen Podcast von und für die Macher in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Erhalten Sie exklusive Einblicke in Mindset und Know-how von den Experten aus der Branche.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz spannender Mann sitzt mir gegenüber und ich freue mich total, dass ich Thomas Ranft begrüßen darf, Wissenschaftsjournalist, gleichzeitig aber auch im TV als Wetterfrosch aktiv bei der ARD. Ein ganz bunter Mensch mit viel Information und Wissen über Klima, Klimaentwicklung und letzten Endes auch einer, der immer ein Schmunzeln auf dem Mund hat, denn wir wollen jetzt nicht ernst, aber schon nachhaltig, um den Begriff mal so zu nutzen, über Klima- und Wohnimmobilien reden. Schön, dass Sie da sind, Herr Ranft.
Hallo.
Herr Ranft, wir sind in der Wohnungswirtschaft davon geprägt, seit Jahren unsere Häuser zu dämmen. Also 80% der Investitionen, die GWH ausgibt, sind Modernisierungen in neuen Fenstern und in Kunststoffen, die wir als Dämmmaterial vor die Wand kleben. Muss das immer so weitergehen?
Die korrekte Antwort, egal auf welche Frage, also die korrekte wissenschaftliche Antwort, lautet entweder, das kann man so nicht sagen oder es kommt darauf an. Und beides trifft hier auch zu, ja. Weil es macht ja überhaupt keinen Sinn, dass ich irgendwo wohne, wo der Wind durchpfeift und ich sofort drinnen merke, wie sich draußen irgendwie das Wetter gerade ändert. Dann läuft schon was falsch. Also das haben die selbst schon in der Bronzezeit hinbekommen, dass sie die Bude dämmen. Das haben wir durch billiges Öl über Jahrzehnte verlernt. Und das müssen wir jetzt wieder ein bisschen zurücklernen. Aber ein Haus, ich sag's mal direkt, zu Tode dämmen, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil es geht nicht darum, letztendlich so wenig wie möglich Energie überhaupt zu benötigen. Das ist ein hehrer Ansatz. Aber die letzten 20% der Einsparungen sind wahnsinnig teuer und völlig überflüssig, wenn ich es hinbekomme, dass die Energie, die ich da brauche in dem Haus, abseits der Behaglichkeit, wenn ich die Energie CO2-frei und vielleicht sogar selber auf meinem Dach produziere, dann ist es doch egal, wie viel ich verbrauche. Wenn ich die sowieso da habe, also die Soda-Energie, ja, dann muss ich auch nicht mehr sparen.
Ganz interessanter Ansatz, denn über Jahre war ja das Ziel, das Zero-Emission-Haus zu haben. Also dieses Haus verbraucht keine Energie mehr. Und wie Sie sagen, der Grenznutzen ist stark fallend, die Grenzkosten sind stark steigend. Stimmt Pareto 2080? Also lass uns die sinnvollen Sachen baulich weiterentwickeln, aber mit einem guten Maß aufhören und dann eher auf eine CO2-neutrale Wärmegewinnung setzen?
Auf jeden Fall. Das ist erstens das Einfachste, ich würde sagen auch das Bezahlbarste und am Ende des Tages, wir reden heute so viel über Resilienz und Unabhängigkeit und. Wenn wir die Energie selber produzieren, und zwar CO2-neutral, dann ist das erstens, und jetzt komme ich als Klimafuzzi, dann ist das sowieso die einzige Möglichkeit, den Klimawandel zu stoppen. Den stoppen wir nicht, indem wir irgendwo Bäume aufforsten, sondern den stoppen wir nur, wenn wir endlich aufhören, Zeug zu verbrennen. So, dann bin ich das Problem schon mal los. Dann, wenn ich die Energie selber produziere, bleibt die Wertschöpfung bei mir. Ob das nun ich bin oder die Gesellschaft oder das Land, wie auch immer. Und das Dritte ist dann tatsächlich, wenn ich das einmal investiert habe, habe ich ja eine lange Laufzeit, wo es mich gar nichts mehr kostet. Also vielleicht noch ein bisschen Wartung, je nachdem wie. Das ist dann total entspannt. Die Dämmung ist wichtig, damit ich mich wohlfühle. Wie viele Menschen, die heute in 50er-Jahre-Wohnungen wohnen, haben das Gefühl, wenn ich auf dem Sofa sitze, oh, ich brauche noch eine Decke hinten für über die Schulter, weil da hinten ist wie so ein kalter Wasserfall, der von der Wand herkommt. Das möchte man nicht. Menschen, die das ihr ganzes Leben lang gewohnt sind, sind das zwar gewohnt, aber wenn sie dann mal in einem Haus sitzen, wo das nicht mehr der Fall ist, denken sie sich, ach guck mal, so kann man auch leben. Das wollen wir schon.
Interessanter Ansatz, dass Sie über das Wohlbehagen und das Wohlbefinden einsteigen in die Diskussion. Ich halte das nämlich auch für extrem wichtig. Wir können einem Mieter nicht zurufen, pass auf, du bist jetzt nachhaltiger in deinem Leben, deswegen musst du 1,50 € mehr Miete bezahlen. Dämmen heißt ja auch Mieterhöhungen umsetzen, das ist ja immer miteinander, sondern es deutlich zu machen, wir sind an deiner Wohnqualität interessiert.
Das ist eine also ganz einfache Erklärung. Wir Menschen sind zwar vernünftig, handeln aber emotional. Immer und ausschließlich. Der Teil des Gehirns, der entscheidet, ist nicht der Neokortex, also wo die ganzen Zahlen, Daten, Fakten drinsteckt, wo auch die Sprache drinsteckt, sondern der Teil, der entscheidet, ist das sogenannte limbische System. Mhm. Emotionen, Vertrauen, Loyalität. Dort wird die Lebenserfahrung abgespeichert, alles, was ich erlebt habe, und zwar in Emotionen. Immer mit dem Gefühl, das war schön oder das war nicht gut. Mhm. Und sobald eine Information reinkommt, hören, sehen, fühlen, landet die zuerst im limbischen System und wird mit der Lebenserfahrung abgeglichen. Mhm. Habe ich sowas schon mal erlebt? War das gut oder schlecht? Und dann gibt's einen Botenstoff an den Neokortex. Mhm. Ab da wird's mir erst bewusst. Mhm. Und der Botenstoff sagt ja oder nein. Und dann kann ich das mit meinen Fakten abgleichen. Und wenn das deckungsgleich ist, dann denke ich, ich habe aufgrund der Fakten entschieden, jo, das machen wir. Mhm. Wenn das aber nicht passt, dann druckst man so rum. Dann denkt man sich, ja, eigentlich sollte man das ja machen, aber es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und dann sitzen wir voreinander und ich sage, hey, ich habe Sie schon verstanden, ja, das sollte man so machen und sowas. Ich kann das total nachvollziehen, aber irgendwie wissen Sie, ich weiß ja nicht. Und dann ich finde gar keine Worte, weil der Teil des Gehirns, der entscheidet, der kann nicht sprechen, der hat keine Sprache. Das ist ein reines Gefühl. Und dann mache ich es am Ende des Tages nicht. Ja, der emotionale Teil entscheidet und ich kann den nicht fragen. Weil der nicht antworten kann. Das ist so, als wenn ich jemanden frage, warum, oder wenn Sie mich fragen, warum liebst du meine Frau? Da kann ich 100 Sätze sagen, aber es gibt nie exakt das wieder, was der eigentliche Grund ist.
Das ist ein rasanter Einstieg in unser Gespräch. Innerhalb von 5 Minuten beim limbischen System gelandet. Es fällt mir schwer, sie wieder zurückzuholen aufs Bauen. Aber es ist genauso emotional, wenn wir jetzt nicht nur über Dämmung und Aufrüstung der Immobilien nachdenken, sondern auch um unser Wohnverhalten und wie es sich denn in der Zukunft vielleicht verändern wird, einfach weil wir mit klimatisch anderen Rahmenbedingungen umgehen müssen. Wir bauen zum Beispiel ganz intensiv in der Branche die Balkone nach. Also es ist ein großes Wohnbedürfnis im Moment, halt auch sich nach außen entwickeln zu können. Viele Skeptiker sagen, lass das mal lieber sein, weil ob der Balkon in 10, 15 Jahren überhaupt noch so nutzbar ist, also ob er als Wohlfühlort wahrgenommen wird oder nicht, das steht gar nicht so im Raum. Also wie wird sich denn Wohnen verändern in den nächsten 10 Jahren? Jetzt mal abseits von dem Wohlfühlen im Hause selber, sondern eher mehr in unserem Wohnverhalten.
Ich würde die Frage gerne splitten. Vielleicht also das mit der, um an, bei dem Balkon zu bleiben, macht der Sinn? Würde ich, also vielleicht reden wir erstmal darüber, wie sich denn das Klima tatsächlich verändert. Wenn man sich mal anschaut, was Klimawandel eigentlich bedeutet, dann bedeutet das ja nicht, wenn wir jetzt 1,5 Grad Erwärmung schon in Deutschland haben, dass einfach jede Temperatur 1,5 Grad höher ist als vor Beginn der Industrialisierung. Sondern man muss sich das so vorstellen, also wenn wir am heutigen Tag irgendwo eine Messstation haben und die hat vor einem Jahr die Höchsttemperatur gemessen und davor immer am gleichen Datum, immer die gleiche Höchsttemperatur am gleichen Ort für 50 Jahre zum Beispiel, inklusive heute. Dann haben wir eine schöne Klimazeitreihe, immer die Höchsttemperatur dieses Tages über 50 Jahre. Und was werden wir haben? Ganz viele durchschnittliche Temperaturen für diesen Tag. Ein paar, die waren zu kalt und ein paar, die waren zu warm. Mhm. Wenn man eine Kurve drüber macht, dann sieht die aus wie eine Glocke. Ja, in der Mitte ist ganz viel, an den Rändern wenig. So ein Klimawandel hebt diese Kurve ja nicht an, sondern der schiebt die in Richtung warm. Und das ist jetzt per Ton schwierig nachzuvollziehen, aber wenn Sie gerade das anhören, wenn Sie das mal versuchen, Sie machen so eine Glockenkurve und dann malen Sie eine zweite, die ein bisschen weiter rechts anfängt und genauso aussieht, dann werden Sie feststellen, auch mit dem Klimawandel werden wir ganz viel Durchschnittliches haben. Also wunderbare Balkontage, die wird es auch weiterhin geben. Es wird weniger zu Kaltes geben. Das Entscheidende ist, was auf der warmen Seite passiert. Dadurch, dass die Kurven so eine Form haben, und das ist reine Mathematik, haben wir bei den Hitzetagen, bei den Extremen, nicht eine Zunahme um 10%, 20% oder 30%, sondern eine Vervielfachung. Wir sehen, dass zum Beispiel im Vergleich zu den 50er Jahren haben wir in Deutschland eine Verdreifachung der Hitzetage. Es gab in den 50ern im Rhein-Main-Gebiet Jahre, da hatten wir nicht einmal 30 Grad. Da gab es keine Sondersendung, kein Zeitungsartikel, nix. Wenn man Jugendliche heute fragt, fängt der Sommer erst bei 30 Grad an. Alles davor ist Frühling. Da sieht man schon, wie sich das verändert hat. Und das ist erst der Anfang. Wir verschieben das ja weiter. So, also der Klimawandel bedeutet eine extreme Zunahme von Extremen. Mhm. Und um jetzt wieder zurück zu dem Balkon zu kommen, sorry. Ja, ja. Ich kann ganz oft auf dem Balkon sitzen. An den Extremtagen geht es nicht mehr. Vielleicht aber hilft ja der Balkon, wenn ich im ersten Stock wohne und es noch einen zweiten Stock gibt, dass der obere Balkon mich verschattet. Das rettet mich ja auch.
Das heißt also, wir reden nicht über Schwarz und Weiß. Balkone machen zukünftig keinen Sinn oder es verändert sich gar nichts. Beides passiert. Sie machen Sinn, aber sie werden anders genutzt. Sie haben im Grunde durch die Verschiebung der Glocke, die Sie ja gerade sehr nachvollziehbar beschrieben haben, Veränderungen im Wohnverhalten, die aber in der Vergangenheit ja in vielen anderen Bereichen auch schon so waren. Also wir Menschen sind ja in der Lage, für Verschattung zu sorgen, wenn es uns zu warm wird, und sind in der Lage, mit den Wetterbedingungen, die wir haben, ganz gut umzugehen. Deswegen so die Frage, ist überhaupt in unseren Breitengraden der Klimawandel so gefährlich, wenn ich dieses Wort nehmen darf, wie es in den jetzigen Klimarandzonen natürlich schon ist. Also wenn ich, wie Sie es gerade gesagt haben, überproportional Veränderungen habe in einer heute schon heißen Zone, dann wird irgendwann ein Bereich unbewohnbar. Wir im europäischen Raum sind ja in einer Klimazone, die nach oben oder nach unten noch relativ viel Varianz erlaubt. Also können wir sagen, die Immobilien in dieser Klimazone sind zwar betroffen, aber nie extrem betroffen von dem Gedankengang her?
Nein. Nein, wir müssen uns schon strecken. Wenn, da wissen Sie die Zahlen besser, wenn wir eine Bausubstanz haben, die gerade im Mehrgeschossbereich wahrscheinlich nicht unerheblich aus den 50er, 60er Jahren stammt, da hat man überhaupt nicht, also da gab es Klimawandel nicht. Da hat man gebaut gegen Kälte und nicht gegen Wärme. Da ist man gar nicht geschützt. Und da, wenn man das nicht anfasst, wird das keinen Spaß machen in Zukunft, weil die 30 Tage, die unerträglich sind, sorgen dafür, dass am Ende jemand ausziehen muss, weil er sagt, da sterbe ich. Und Entschuldigung, die gefährlichste Naturkatastrophe, die wir in Deutschland und in Europa in den vergangenen Jahrzehnten haben, ist eine völlig andere als früher. Es gibt ja für alle Statistiken. Tödlichste Naturkatastrophen in Europa, das waren in den 20er, 30er, 40er, 50er, 60er Jahren Erdbeben. Mhm. Mit weitem Abstand, da kam gar nichts. In den vergangenen fast 3 Jahrzehnten sind es ausschließlich Hitzeereignisse. Mhm. Wenn man sich überlegt, das Jahr 2025, wir erinnern das gar nicht als extremes Hitzejahr, überhaupt nicht. 2025 war super durchschnittlich, das hatte auch ausreichend Feuchtigkeit und alles, es war wechselhaft, aber alles dabei. Mhm. In diesem Jahr sind nachweislich in Deutschland 2600 Menschen durch Hitze gestorben. Mhm. Das ist fast so viel wie im Straßenverkehr. Wir denken bei Naturkatastrophe an das Ahrtal, da waren es gut 180 Menschen. Hitze 2600, das ist ein wirklich relevantes Thema. Und es sind nicht nur alte Menschen, wo die Lebenserwartung sowieso sehr gering ist. 2/3 dieser 2600 Menschen würde heute noch leben. Das ist wahnsinnig gefährlich und da ist die Wohnsituation entscheidend. Wir müssen darauf reagieren.
Und jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Also wir haben eben gerade gesagt, das Thema Dämmung, das wirkt ja auch auf also das Gebäude dämmt nicht nur gegen Wärme, sondern gleichzeitig wird natürlich auch die Kälte ausgeschlossen. Also beide Bereiche werden abgedeckt, aber bedeutet, dass wir müssen auch sehr viel mehr in Haustechnik denken im Hinblick auf Kühlung, Kühlgeräte, Aircondition, Kühldecken, also alles, was ich im technischen Bereich im Moment auch im Neubau noch gar nicht so vehement zeigt. Also wir haben Zero-Emission-Gebäude, ja, aber wenn ich mir angucke, wie die auf Kühlsystematiken ausgelegt sind, ist das immer quasi so der letzte Investmentmeter, den man geht. Würden Sie meinen, dass wir da uns verstärkt hinentwickeln sollten?
Wer da ernsthaft drüber nachdenkt, versteht, dass wir ja beides brauchen. Und ohne die Branche zu kennen, würde ich sagen, meistens denken wir das getrennt. Mhm. Und wenn wir über Wärmepumpen reden, dann ist das, glaube ich, ja ein System, das eigentlich beides kann. Mhm. Sie dürfen mich gerne verbessern. Mhm. Ja, eine Wärmepumpe kann kalt und warm. Mhm. Warum also, wenn wir sowieso Zero Emission haben wollen, warum steigen wir nicht um auf eine Wärmepumpe, die beides kann? Dann habe ich das Problem mit einer Aktion quasi beseitigt. Und dann darf mir das System auch technisch helfen, weil dann ist die Klimaanlage ja am Ende des Tages auch kein Problem. Wenn die Solaranlage auf dem Dach mir die Energie liefert, dann liefert sie im Sommer sowieso die meiste Energie, wenn ich die Klimaanlage brauche. Das reicht ja. Also das, ja, mehr braucht man ja dann nicht.
Sie sind ja, und das ist ein Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, auch als Keynote-Speaker viel in Deutschland unterwegs. Und man kann sie auch buchen. Das ist jetzt der Werbeblock für Herrn Ramft. Aber mithin haben Sie einen ganz breiten Blick auch auf Herstellerseite, wenn es um Haustechniken und was auch alles geht. Sehen Sie an der Stelle ein Bewusstsein? Also wir sind an einem Punkt, wo ich mich lange nicht entsinnen kann, was darüber gelesen zu haben, zu sagen, lasst unsere Gebäude klimatechnisch über haustechnologische Investitionen weiterentwickeln. Das läuft wirklich so unter ganz ferner Liefen. Oder nehmen Sie das anders wahr?
Also ich komme über die Dämmung. Ich war, das ist noch gar nicht so lange her, bei einer ziemlich großen Veranstaltung eines sehr bekannten Dämmstoffherstellers und Materialien für solche Dinge. Und da habe ich im Vorstand ein enormes Verständnis für dieses Thema wiedergefunden. Also die leben das. Auch in dem Thema Heiztechnik ist sehr viel, oder Heiz- und Kühltechnik ist durchaus viel Verständnis. Das machen noch nicht alle, aber die Dynamik ist schon da. Man muss nur manchmal ein bisschen gucken. Ja, und Intelligenz da reinzubringen, ist manchmal auch eine Startup-Aufgabe. Also ich kenne ein Unternehmen, die das zum Beispiel jetzt nicht im Wohnbereich, aber zum Beispiel im Industriebereich machen, dass sie sagen, okay, wir gehen über Wasserstoff, wir haben ein Tool, das Wasserstoff nicht verbrennt, sondern, so richtig habe ich es noch nicht verstanden, es ist ein wunderbarer physikalischer Prozess. Wenn man es nicht verbrennt, braucht man irgendwie ein Drittel oder zwei Drittel weniger Energie, wenn man das quasi nur quasi da Wasser, Luft zuführt, und dann hat man quasi eine wunderbare Wärme zum Heizen. Und das ist ein Tool, das können Sie im Kasten einfach in die bestehende Heizungsanlage zwischendrin reinschieben. So, und das kann das dann in wesentlichen Teilen betreiben, und nur in den Spitzenzeiten springt dann das Gas noch mit an, und das ist dann CO2-freundlich. Und wenn ich sowieso eine Industrieanlage habe, wo zum Beispiel Wasserstoff anfällt oder eh schon vorhanden ist, also ist das ein wunderbares Abfallprodukt. Ja. Ich meine, das ist ein Startup, das eigentlich dachte, okay, das Geschäft machen wir in Europa, weil die ja so drauf sind. Und wo kommen die Aufträge her? Aus Namibia und Kenia, weil die zum Beispiel in ihrer Kakaoproduktion sagen, oh, das machen wir CO2-frei, da kriegen wir mehr Geld und dann haben wir das und könnt ihr uns die Anlage liefern. Also da passiert unglaublich viel, man muss noch manchmal ein bisschen gucken.
Sehr interessant.
Ja, dann gehen wir, kommen von der Immobilie über die Haustechnik der Immobilie jetzt zu den Menschen, die darin leben. Sie sind ja, ich habe vorher gefragt, ob ich das sagen darf, aber Sie sind Wetterfrosch. Ja. Von der Seite her sind Sie ja im Grunde auf den Bezug Menschen mitzunehmen. Also der Mensch ist ja letzten Endes Ihr Vis-à-vis, ne? Das, was Sie ansprechen, informieren, mitnehmen wollen in Ihrer Passion. Wie kriegen wir denn unsere Mieter mitgenommen? Wir sehen, dass wir in neu gedämmten Gebäuden, die sehr wenig Energie eigentlich bräuchten, gerne auch die höheren Gasverbräuche haben als in nicht gedämmten Gebäuden, weil das Wohnverhalten sich nicht verändert. Also die Köpfe nicht das nachvollziehen, was das Gebäude oder der Stratege oder der Architekt, der das vorher geplant hat, im Kopf hatten. Wie schaffen wir es, unsere Menschen, unsere Bewohnerinnen und Bewohner mitzunehmen auf diesem Weg, um auf der Art und Weise gesundes Wohnen auch durchs Wohnverhalten zu fördern?
Da sind zwei Dinge. Das eine ist, dämme ich ein Gebäude nur, damit es gedämmt ist? Oder habe ich einen ganzheitlicheren Ansatz? Will ich, dass wir schöner und nachhaltiger wohnen? Und weil ich das möchte als Wohnungsbauunternehmen, denke ich bei jedem Schritt darüber nach und kommuniziere das genau so. Schöner und nachhaltigeres Wohnen bedeutet nicht nur eine Wärmepumpe einzubauen. Das bedeutet nicht nur eine Dämmung an die Wand zu machen, sondern das bedeutet, wie kann diese Immobilie schönes und nachhaltiges Wohnen darstellen? Dazu gehört zum Beispiel auch ganz wichtig, was passiert rund um dieses Gebäude. Wir brauchen anderes Grün, wir brauchen viel mehr das Grün. Das ist keine Wiese, sondern das kann ein offener Boden sein, in dem Büsche sind, die sehr viel höher reichen als das, was wir in dieser Zeilenbebauung üblicherweise aus den 50er Jahren haben. Eine komische Rasenfläche, wo ein verrostetes Schaukelgestell drin ist. Das muss zugemacht werden, aber das muss auch abgesenkt sein, dass zum Beispiel bei einem Starkregen da nichts passiert, nichts reinläuft, dass ein Puffer ist, dass Wasser zurückhält. Wenn man aus dem Fenster guckt, sieht das ganz anders aus. Man denkt sich, ach, ich wohne im Wald, wie schön ist das denn? Wenn ich das denke und so kommuniziere, hole ich Leute auch ab, denen das nicht egal ist. Und ich glaube, schön und schöneres Wohnen holt nahezu jeden ab. Es gibt Menschen, denen ist es egal, aber da hat man einfach Pech gehabt. Das ist, glaube ich, das Erste, dass die Menschen das verstehen. Und dann muss man bei allem immer sagen, Technik allein ist nie die Lösung. Verhalten ist immer viel dramatischer. Wir kennen die sparsamsten Autos, aber mit denen kann ich auch unglaublich viel verbrauchen, wenn ich die ganze Zeit immer nur Pedal to the Metal schön auf den Stempel trete. Das bringt nichts. Wie motiviere ich Menschen, dass sie Spaß daran haben, das zu ändern? Das ist eine Frage vom Mindset, das macht man nicht über Nacht. An Menschen appellieren, dass sie sich besser verhalten, ist wirkungslos. Ich gehe seit vielen Jahren ins Fitnessstudio. Am 2. Januar findet man keinen Parkplatz davor. Am 2. April kann ich mir jeden Parkplatz raussuchen. Ja, also der Neujahrsvorsatz ist sehr schnell weg. Wenn ich das verstehe, verstehe ich, wie man kommuniziert und wie nicht. Das ist auch das, was ich sag mal, manche Organisationen, die sich sehr um Nachhaltigkeit beschäftigen, die appellieren immer an das bessere Verhalten. Das ist aber nur für die 20-25% hilfreich, denen das so wichtig ist, dass sie darauf auf alles andere verzichten.
Aber wie macht man es dann?
Also es geht um Selbstwahrnehmung, also um ein Eigeninteresse. Es geht auch um soziale Akzeptanz oder dann eben nicht mehr Akzeptanz. Ja, ich glaube, wenn SUVs wirklich verschrien wären bei der Mehrheit der Bevölkerung, dann würden sich manche sagen, ah nee, das möchte man nicht. Ja, so wie, glaube ich, bei Menschen, die gerne einen Sportwagen gekauft haben in den vergangenen Jahrzehnten, eine Corvette nie in die engere Wahl kam, weil die noch aus den 70ern das Gefühl vermitteln, ah, das ist irgendwie aus einem halbseidenen Gewerbe. Sowas, ja, also das hat, wie wirkt etwas?
Images verändern,
das entscheidend. Ein Steingarten ist eben nicht schön. Gabionen sind, also wer hinter einer Gabione wohnt, kann auch im Knast wohnen. Das ist, wenn man das vermittelt und das allgemeiner Konsens ist, dann sind Menschen auch bereit, sich anders zu verhalten oder verhalten sich anders, weil sie merken, ah, das macht man jetzt so, dann mache ich es halt auch.
Aber sie merken, ich glaube, das Gespräch zeigt es auch deutlich, das ist ein echter Knackpunkt. Die Menschen nicht nur zu informieren, das ist ja der Klassiker, ne, und zu appellieren, auch noch gut, aber am Ende tatsächlich zu motivieren, Veränderungen stattfinden zu lassen. Diesen Schlüsselpunkt erleben wir in der Branche als Riesenproblem. Und ich weiche jetzt so ein bisschen von unserem Kernthema ab, aber der Umgang mit Müll ist genau dasselbe. Ja. Also nicht nur die Mülltrennung, sondern auch die Art und Weise, wie ich ihn lagere und wie ich damit umgehe und all diese ganzen Themen zeigen, dass am Ende das Thema Bequemlichkeit oder so habe ich es schon immer gemacht, das Thema soziale Akzeptanz von gewissen Situationen, der Boden ist, auf dem Veränderungen dann echt schwer und nur mühselig wachsen kann.
Ja, was wir brauchen da sind am Ende des Tages schon irgendwo Leitplanken, wo man sagt, pass mal auf, also wenn du da drüber gehst, dann tut's auch weh. Ja. Wer sich also bei Müll, wer sich daran nicht hält, so. Aber wie verändere ich die Welt? Es gibt im Amerikanischen diesen Begriff des Law of Diffusion of Innovation. Also wie schafft man Neuerungen oder Änderungen herein? Da gibt es diese Begriffe First Mover, das hat, glaube ich, schon jeder mal gehört, und Early Adopter und sowas. Ja, der Weg, etwas zu verändern, ist erstmal die um sich zu scharen, die die gleiche Motivation haben. Denen das Thema Müll auch wichtig ist. Die sagen, mir ist wichtig, das zu teilen, mir ist wichtig, dass das in Ordnung ist. So, die sind schon eine Gruppe und die sind auch bereit dafür, sich zu engagieren. Die bewegen den Teil der Bevölkerung, das ist fast die Hälfte, die das Thema auch gut finden, aber sich erstmal nicht anstrengen möchten. Ja, die machen aber mit, wenn sie sehen, okay, es sind schon so viele, die da mitmachen. Ich finde das ja auch gut, dann mache ich auch mit. Die beiden Gruppen zusammen sind tatsächlich so groß, dass die, die gar keine Aktien in dem Thema haben, also in dem dass die sind, oh, ich glaube, das macht mir jetzt so. Na gut, dann mache ich es halt auch.
Die Zähneknirschen in Follower.
Und die? Nee, die sind noch nicht mal zähneknirschend. Ich nehme ein Bild aus einer anderen Welt. Yeah. Wenn sie autonah sind, ist es ganz klar, dass ein Auto was Tolles für sie ist. Aber es gibt halt auch Leute, wenn sie die fragen, was für ein Auto fährst du? Dann sagen die ein blaues. Nee, was für ein Auto fährst du? Ja, ein blaues. Nee, ach komm, lass es. Ja? Es gibt Menschen, denen ist Autofahren nicht nur egal, die würden am liebsten beamen.
Yeah.
Weil das aber nicht geht, brauchen sie ein Auto und dann kaufen sie halt irgendeins, wo sie denken, okay, das wird schon funktionieren. Die sind Diesel gefahren, als man Diesel fuhr. Die fahren Benzin, wenn man Benzin fährt. Und wenn man halt elektrisch fährt, dann fahren die halt elektrisch. Die haben da keine Aktien drin. Denen ist das egal.
Yeah.
Und so wird das beim Müll auch sein.
Yeah.
Ja, und die machen dann was die größere, lautere Masse macht. Es wird auch immer welche geben, die dagegen sind. Die sagen, nee, da habe ich noch nie so gemacht. Mach ich das? Mit dem brauche ich nicht diskutieren.
Eine Riesenherausforderung für uns als Vermieter. Denn wir haben natürlich eine Geschäftsbeziehung mit unserem Kunden. Und die erste Aufgabe ist es ja nicht, unseren Kunden zu erziehen oder zu motivieren, sondern ihm einfach erstmal ein Dach über dem Kopf zu geben. Sicherheit, Ordnung, das ganze Thema auch des Services zu erfüllen. Und da ist es dann wirklich schwierig, in so einer Kundenbeziehung ihn gemeinsam mit einer guten Logik zugegeben, aber trotzdem dann doch mit einem gewissen Druck, der dahinter ist, zu Verhaltensveränderungen zu bewegen.
Incentivieren?
Das ist eine Möglichkeit. Ein bisschen tut das natürlich auch schon unser Umlageverfahren. Also wenn ich günstigen Strom vom Dach kaufen kann, dann kaufe ich ihn jetzt nicht, weil ich überzeugter Klimawandelbekämpfer bin, sondern schlicht und ergreifend, weil es günstig ist.
Ne? Preis geht's immer.
Ne? Der Preis ist mit Sicherheit die wirkungsvollste Incentivierung. Aber mir ist wichtig, wo ich Sie schon mir gegenüber sitzen habe, dass wir noch auf ein Thema kommen, was in der Immobilienbranche, und Sie haben es schon angerissen, außerordentlich wichtig ist, das Wohnumfeld. Wir haben ja nicht nur Immobilien, Häuser, Dächer, Technik, sondern im Regelfall hektarweise Grünland. Jedes Wohnungsunternehmen hat Hektar Grünland. Das nimmt man gar nicht so wahr. Und ich gebe zu, als GWH vor 7, 8 Jahren den Baumbestand aufgenommen hat, da war ich völlig verwundert, dass wir 48.700 Bäume haben. Also wir sind ja, wenn du so willst, fast ein Forstbetrieb. Wie guckt jemand wie Sie auf diese Flächen und auf diese Kompetenz, fast eine unentdeckte Kompetenz, denn da müssen Sie schon lange suchen in der Branche, bis Sie Geschäftsführungen finden, die sagen, ich sehe mich auch als Förster. Ne? Aber letzten Endes ist man es ja. Also haben Sie da einen Blick drauf und vielleicht auch eine Empfehlung, wie man diese Möglichkeiten nutzen könnte?
Also ich würde mit zweitem anfangen, das kann man natürlich wunderbar nutzen, weil wenn man so viel Fläche hat und man sieht die verschiedenen Bedarfe, dann würde ich sagen, ist diese Fläche bisher nicht für alle Bedarfe genutzt, sondern die Fläche ist genutzt, dass sie vielleicht möglichst wenig Arbeit macht. Die Fläche ist genutzt, dass man da die Wäsche aufhängen oder spielen kann. Der Naturschutz fällt häufiger hinten runter aus und man macht genau die Ausgleichsfläche, die man halt machen muss, weil man sonst keine Wahl hat, weil man irgendwo anders was versiegelt hat. Und die Chance, die genau in diesem Teil drin steckt, das, glaube ich, wird wirklich unterschätzt.
Ja,
weil
definitiv.
Man unterschätzt, wie sehr ein Anblick einer tollen, vielfältigen Landschaft uns alle glücklich macht. Ich glaube, da gibt es keine Ausnahme. Jeder Mensch, wenn der irgendwo sagt, warum gefallen uns Parks so gut? Es gibt keiner, der in einem Park steht und sagt, das ist aber hässlich hier. Das ist unglaublich viel wert und dieser Wert wird völlig unterschätzt.
Es gibt eine sehr, wenn ich Ihnen gerade ins Wort fallen darf, eine sehr interessante Studie aus Frankreich, die ist keine 3 Jahre alt, die hat das Betrachtungsgrün bewertet. Also ich gehe eigentlich nie in den Garten. Ich setze mich auch nicht auf die Terrasse, die da unten angelegt ist. Ich habe auch noch nie den Spielplatz benutzt, aber ich gucke jeden Tag drauf. Ich habe eine Identifikation und es tut mir gut. Also nur das Betrachten von gut angelegten Wohnumfeldern wirkt sich positiv auf den Menschen mit ein und führt zu einer verbindenden Assoziation. Eigentlich witzig, ne? Man guckt etwas nur an und fühlt sich trotzdem intensiv damit verbunden und hat einen Wohlfühleffekt. Es zahlt auf das ein, was Sie gerade gesagt haben.
Ich könnte Ihnen jetzt ein Bild zeigen, das ich ganz gerne bei so Keynotes dann zeige, ein Bauvorhaben in Genf, wo man eben 4, 5 geschossig, mehrere Zeilen, die und so einen Innenbereich, der so bepflanzt wurde, auch mit Bäumen und verschiedenen Höhen und allem, dass man denkt, da will ich wirklich wohnen. Und das hat ja dann vielerlei Effekte. Also erstens, optisch, das sieht toll aus, das mag ich. Zweitens, es ist eine nutzbare Fläche trotz allem. Drittens, es ist eine, die bei Extremwetter wahnsinnig hilft. Denn wenn es stark regnet, habe ich viel weniger Probleme mit der Kanalisation, weil nämlich ein nennenswerter Teil des Niederschlagswassers erstmal da bleibt. Und wenn es nur eine Zeit lang ist, aber das Problem ist ja immer, wenn ich eine versiegelte Fläche habe und das Gewitter kommt und da kommen 30 Liter pro Quadratmeter in der halben Stunde runter oder in 20 Minuten, das schafft die Kanalisation nicht. Wenn das aber eine halbe Stunde in diesen grünen Bereich zurückgehalten wird, das schwappt, matscht dann so ein bisschen, ja, so und fließt dann langsam ab, dann läuft es eben nicht in den Keller. Im umgekehrten Fall ist es so, wenn ich die Hitze habe, brauche ich viel weniger Klimaanlage, weil die Bäume, wenn so ein Baum 200 Liter Wasser am Tag verdunstet, das ist also eine wunderbare Verdunstungskühlung. Wir kennen das alle, wenn man in den Wald reingeht, wie viel kühler das dort ist. Und das kann ich da jederzeit bauen. Das hat also unglaublich viele Effekte und nichts für ungut. Das ist nicht teuer. Ich muss das einmal bauen. Da geht man mal ein bisschen mit der Pflege durch. Aber da muss ich noch nicht mal jede Woche Rasen mähen, weil da gibt's gar nicht so viel Rasen. Ja, und wenn das eine Wiese ist, die vielfältig ist, Insekten und alles hat, da wird niemand meckern. Das ist toll.
Wie würden Sie sagen, ist das Thema Wohnumfeld besser zu sensibilisieren? Wir laufen, wenn wir durch eine Stadt laufen, doch im Regelfall an nur organisiertem Grün vorbei. Das sind Wege, die sind nach Unfallfreiheit und Verkehrssicherung geregelt. Da stehen Bäume, die sind nicht zu hoch, weil man sie da nicht mehr ordentlich ökonomisch pflegen kann. Also wir haben ja so eine, wie soll ich sagen, eine Versachlichung oder eine Verbürokratisierung unseres Wohnumfeldes, mit Ausnahme von Parks, die werden dann wieder sehr luxuriös gemacht, aber das ist ja die Minderheit. Also wie kann man an dieser Stelle einen neuen Blick auch auf diese Chance, diese Entwicklungschance, gerade mit dem klimatechnischen Akzent, wieder schaffen?
Wenn Sie damit anfangen und sind dann bei Branchentreffs und zeigen mal Bilder und sagen, übrigens, ich verlange die gleiche Miete wie Sie. Was glauben Sie, wo wohnen die Leute lieber? Es muss nur einer anfangen. Das färbt ab. Vielleicht nicht bei jedem, aber der zweite kommt und sagt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist eine super Idee, das ist ja viel besser. Sie müssen nur anfangen, da brauchen wir keine Regulierung. Also man braucht keine Regelungen oder Verbote oder sowas, um das zu ändern. Es muss einfach nur jemand anfangen und es machen und dann passiert's.
Ja, ich glaube, das ist auch Sinn dieses Podcasts. Wir haben 3000 Wohnungsunternehmen in Deutschland ab einer Größe von 1000 Wohneinheiten. Und natürlich sind das alles, wenn Sie so wollen, kleine Bürgermeister. Das sind manchmal kleine Dörfer, die da zusammenkommen. Wenn so ein Wohnquartier mit 700, 800 Wohnungen 1500, 2000 Menschen ein Zuhause geben, dann hast du ein kleines Dorf. Und das im Eigentum von einer Gesellschaft und natürlich mit der Gestaltungskraft dieses Eigentümers. Das Problem der Politik ist ja häufig, dass sie nur incentivieren kann und viele quasi motivieren muss. Hier ist es, wenn ich im Eigentum des Ganzen bin, auf eine Entität ja konzentriert. Sehen Sie, und das wäre so die letzte, meine letzte Treppenstufe, die ich mit Ihnen angehen wollte, in unserer Gesellschaft eine produktive Entwicklung, diese Themen ganzheitlicher anzufassen, also weniger sie in der Diskussion und in der Literatur oder in der Zeitung, in den News zu verarbeiten, sondern wirklich im echten Leben schrittweise jeder an seinem Standort sich nach vorne zu entwickeln. Also ich gebe Ihnen den Gedanken konkreter, die Individualverkehre nehmen nicht ab. Der öffentliche Verkehr nimmt nicht wesentlich zu. Also so ein Shift, wie man es eigentlich erwarten würde, durch eine Sensibilisierung von 20, 25 Jahre Debatte rund ums Klima, ist kaum im Echtleben wahrnehmbar. Nehmen Sie das auch so wahr? Sehe ich das richtig? Und zum Zweiten, was könnten wir tun, um es zu befördern?
Also aus Klimasicht muss ich sagen, alles ist zu langsam. Der Verkehr ist ein super Beispiel, da passiert gefühlt. Gefühlt und gemessen gar nichts. Ja, weil das ein bisschen wie die Energieeinsparverordnung im Gebäudebereich. Wir haben zwar den Energieverbrauch pro Quadratmeter halbiert, aber wenn wir im gleichen Zeitraum doppelt so groß wohnen, dann haben wir nichts gewonnen. Ne? Und im Verkehr ist es letztlich ähnlich. Beim Verkehr gibt es eine gewisse Entschuldigung, weil eben die öffentliche Mobilität stiefmütterlich behandelt wird seit Jahrzehnten und die Infrastruktur gar nicht da ist, habe ich als Einzelnutzer, egal ob als Mensch oder als Organisation, kaum eine Möglichkeit, was anders zu machen als das, was ich bisher mache. Dann kann ich von Benzin auf Elektro umsteigen und das ist schon mal ein großer Schritt, weil Elektro einfach sehr viel CO2 ärmer ist und auch ressourcenärmer ist, weil so eine Batterie kann man halt recyceln. Man kann keinen Tropfen Sprit recyceln. Aber da ist es das auch schon, ja, weil ich baue mir keinen eigenen Zug und keine eigenen Schienen. Das muss geliefert werden und das ist nicht. Das ist im Wohnungsbau anders. Ja, es gibt wahnsinnig viele Regulierungen, aber da kann ja jeder für sich entscheiden. Also natürlich ist auch da dieser Shift zu langsam, weil aus Klimasicht haben wir eigentlich gar keine Zeit. Eigentlich müssen wir heute sofort loslaufen. Und wenn sofort alles auf einen Schlag ginge, dann wäre das toll. Aber das ist völlig illusorisch. Das schmeckt mir nicht, aber ich muss damit leben und dann kann ich damit auch mit leben. Dann muss ich mich auch nicht verrückt machen, weil ich weiß, das ist ein Prozess, der sich nicht schnell ändern kann, weil Menschen so nicht sind. Ich kann nicht heute meinen Sohn auf die Schule schicken und erwarten, dass er an Weihnachten schon einen Master hat. Das ist illusorisch, das kostet Zeit. Wenn ich dieses Verständnis habe, dann gehe ich viel gelassener daran und dann fasse ich es an. Dann sage ich, ich brauche jetzt auch keine Vorgabe von der Bundesregierung, dass die sagen, jetzt müssen wir das so machen, sondern ich mach's einfach und dann färbt das ab, weil das Bessere gewinnt immer. Das Bessere ist einfach besser, fertig.
Sie sind ja nun auch viel unterwegs und werden sich die Frage, wie wir es gerade gesagt haben, auch immer wieder im Kontext im Ausland stellen. Sehen Sie jetzt mal gerade auf diesem Bereich Immobilien, Wohnungswirtschaft, Wohnumfelder, den Bereichen, die wir besprochen haben, im Ausland, eine bessere, schnellere Entwicklung oder mindestens mal die eine oder andere Best Practice?
Das weiß ich nicht. Ich, also so sehr Profi in dem Bereich bin ich nicht. Was ich gehört habe und was wahrscheinlich auch nicht falsch ist, hat jede Region auf diesem Planeten irgendwie anders gebaut. Ich sag mal, dieses klassische würfelförmige Gebäude ohne Steildach, dieser Trend ist ja leider überall zu sehen, egal wo man auf der Erde hinreist. Wir wohnen in dem gleichen ollen IKEA-Kram. Und das ist schlecht, weil die Klimata überall anders sind. Und wenn ich überall gleich baue, dann passt das nirgendwo richtig. Warum gab's früher ein Schwarzwaldhaus? Weil die einfach mal recht hatten. Das ist ein total langes Dach, das liefert Schatten im Sommer und es ist aber so lang, dass die tiefstehende Wintersonne trotzdem noch reinkommt, sodass man the best of both worlds hat. Diese Häuser, die heute keinen Dachüberstand haben, sind am Klima vorbeigeplant. Bei Starkregen ist es noch egal, aber bei Sonneneinstrahlung ist es blöd. Und wenn wir eine feuchte Wand bekommen dadurch. In einer Welt, wo die Luft zwar mehr CO2 hat, aber viel weniger andere Schadstoffe, die so sauber ist, dass wir wieder Flechten haben, dann sehen wir ja heute, dass Fassaden schon nach 5, 6, 7 Jahren vergrauen. Nicht, weil die Luft so dreckig ist, sondern weil die Luft so sauber ist. Und weil ich es mit meinem Dach nicht schaffe, die Wand trocken zu halten. Irgendwie selber schuld, dann muss ich sie wieder frisch machen. Also das ist eine falsche Entwicklung. Und es gibt immer wieder tolle Beispiele, aber das ist viel zu wenig.
Ist das vielleicht jetzt wieder, wir sind wieder beim Thema Mensch. Interessant, also wir kommen, ob es der Mieter war, der Investor war, der Eigentümer. Jetzt sind wir bei Planer und Gestaltern. Ist der Mensch an dieser Stelle einfach auch zu unsensibel geworden? Also haben wir ein bisschen diesen Bezug zur Natur. Ich nehme mal bewusst jetzt nicht Klima und diese Labels, sondern einfach den Bezug zur Natur, zu Wetter, zu Auswirkungen von Wasser an meiner Fassade, das Bedeuten eines Baumes. Das, selbst wenn man es jetzt ausspricht, fühlt man sich schon irgendwie infantil, ja. Aber ist uns diese Bodenständigkeit verloren gegangen?
Völlig. Und das ist keine Frage von Architekten. Ich meine, ich glaube, jeder von uns kann hunderte Geschichten von Architekten erzählen. Nichts, wenn Sie Architekt sind, seien Sie mir bitte nicht böse. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Aber haben wir nicht alle schon Gebäude erlebt, wo man sich denkt, okay, der hat das geplant, der wohnt nicht selber.
Ja,
in der Tiefgarage, wo man denkt, du bist noch nie Auto gefahren, da kommt man nicht rum. Und mit dem Bordstein, so eine Felge ist wahnsinnig toll. Ja, wo man denkt, das gibt's doch gar nicht. Aber das haben wir ja auch in allen anderen Bereichen. Ich meine, wie viel Personalplaner denkt man, du kannst überhaupt nicht mehr Personal umgehen, du kannst nur eine Excel-Datei bedienen. Wie viele Chefs, die nichts mit Menschen zu tun haben wollen, aber wollen müssen Personalführung machen. Also das gibt's ja in allen Bereichen, dass Menschen etwas machen, weil sie es halt gelernt haben, aber nicht dafür brennen. Die dafür brennen, die machen es richtig. Kennen wir nicht alle Handwerker oder Planer oder Architekten? Mir fällt sofort jemand ein, wo ich denke, okay, der fühlt das. Der denkt das ganzheitlich. Ja, also, ist so.
Jetzt sind wir ganz zum Anfang beim limbischen System gewesen und landen am Ende bei der Leidenschaft. Wiederum ein ganz besonderer Weg. Ich danke Ihnen, Thomas Ramft. Das war eine außerordentlich interessante und sehr bunte Reise, die uns, glaube ich, auch in der Immobilienwirtschaft nochmal ein paar ganz andere Felder aufmachen. Das ist Ziel und Zweck dieses Podcasts. Es ist deswegen große Ehre, dass Sie hier waren. Das war Thomas Ramft. Schauen Sie, wenn Sie das nächste Mal Fernsehen gucken und Nachrichten und da besonders das Wetter, wie er live ist, denn das war nur seine Stimme, aber die war gut zu hören. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das war Wohngefühl, ein Podcast der GWH Immobilienholding. Abonnieren Sie den Kanal und empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns in die Kommentare. Und wenn Sie mögen, hören wir uns kommenden Dienstag wieder.